Wir loben dich für das gute Werk, das du in uns allen angefangen hast. Du hast es angefangen und du wirst es auch vollenden. Ja, vollenden bis zu deinem Tag. Herr, wir glauben dir. Ja, nimm auch diese Konferenz, Herr, um in unseren Herzen zu wirken. Sie auszurichten auf dein Ziel, Herr. Amen. Ja, lobe den Herrn für eine neue Konferenz. Amen. Für eine neue Gelegenheit, uns dem Herrn zu öffnen, uns auszurichten auf sein Werk, das er in uns tut. Ja, ein wunderbares Werk. Das Wort sagt, es ist ein gutes Werk. Wunderbar, Gott tut ein gutes Werk in uns allen. Und er wird es auch vollenden. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Es ist nicht eine gute Nachricht, dass Gott sein Werk in uns vollenden wird? Lobt den Herrn, das ist das Evangelium. Amen. Die gute Nachricht. Ja, viele denken, das Evangelium endet damit, dass wir gerettet werden von der ewigen Verdammnis. Denken, es gibt nur ein Evangelium für Ungläubige. Nein, es gibt auch für uns ein Evangelium. Eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott wird sein Werk in uns vollenden. Wirklich eine sehr wichtige Nachricht, die wir im Herzen haben müssen. Die wir im Glauben annehmen sollen. Damit wir auch in der Wirklichkeit davon da leben und hineinkommen. Ja, das ist mein Punkt, beziehungsweise in dieser Zeit, wir haben ja Gemeinschaft über den Philipperbrief. Wir werden in dieser Konferenz durch diesen Brief gehen. Aber wir haben auch ein starkes Anliegen für dieses Evangelium. Das hat der Herr uns auch ins Herz gelegt, dass der Herr wirklich ein wunderbares Evangelium hat, eine wunderbare Nachricht für uns und für alle Menschen. Und Paulus war sehr froh über die Philipper, dass sie an diesem Evangelium Gemeinschaft hatten. Vom ersten Tag an und bis jetzt. Und dass sie auch in dieser Zeit, sie haben auch Anteil gehabt mit ihm an dieser Verteidigung und an der Bekräftigung dieses Evangeliums. Denn das Evangelium muss verteidigt werden. Es ist angegriffen. Satan versucht diese gute Nachricht, wie er kann, nur zu verhindern, zu dämpfen. Er will uns hindern, es zu reden. Er will uns hindern, es zu glauben. Überall versucht er, den Menschen davon abzuhalten, diese gute Nachricht zu ergreifen. Und dabei brauchen wir sie doch so dringend. Und in diesem Brief an die Philipper sehen wir, wie Paulus sein ganzes Leben diesem Evangelium geweiht hat. Als er das erkannt hat, was für ein gutes Werk Gott tut, er hat sich völlig dafür gegeben. Es war für ihn nicht schlimm, dass er im Gefängnis war. Selbst zu sterben war für ihn nicht das Problem. Er hat gesagt, solange alles nur diesem Evangelium dient. Ja, er hat gesagt, mir geht's. Er sagt, ja, mir geht's gut. Was mich betrifft, es ist zur Förderung des Evangeliums geraten. Ja, er war froh, dass sogar seine Fesseln in Christus dazu gedient haben, noch mehr Christus offenbar zu machen. Denn das Evangelium hat ein Zentrum, die Person Jesu Christi. Das werden wir in diesen Tagen auch sehen. Und das hat auch Paulus gezeigt. Es ist alles in Christus. Es ist nicht so viele irgendwelche Dinge, sondern es ist alles in dieser Person. Ja, es gibt Stellen, die davon sprechen, ja, von dem Evangelium seines Sohnes. In Römerbrief sagt Paulus, es spricht von dem Evangelium des Sohnes. Ja. In Christus hat Gott uns alles geschenkt. Herr Jesus. Ja, und dieses Evangelium, was mir einfach heute auch wichtig ist, es umfasst wirklich alles, was notwendig ist, um den Menschen wiederherzustellen für Gottes Plan. Gott macht nicht nur irgendwie eine Errettung, damit halt die Menschen nicht mehr ewig verloren gehen. Er hat einen Plan. Gott hat seinen Plan mit dem Menschen im Blick, den er von Anfang an hatte, als er den Menschen gemacht hat. Und die gute Nachricht ist, in diesen Plan bringt er uns wieder zurück. Er hat einen Weg gefunden, den Menschen, der so weit weg war von diesem Plan, wiederherzustellen. Und ich möchte das heute Abend auch ein bisschen grafisch nochmal aufzeichnen, wie dieses Evangelium heute uns auch wiederherstellt. Und ja, es ist für alle Menschen, deshalb beginnen wir mal mit alle Menschen, ja. Am Anfang beginnen alle gleich. Und zwar ganz weit unten. Lass uns dazu Epheser 2, Vers 1 bis 3 kurz lesen. Um der Zeit willen fange ich schon an. Da heißt es, auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen in Sünden, in welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Herrscher der Gewalt der Luft, nämlich des Geistes, der nun wirkt in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir alle einst ein Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die anderen. Herr Jesus, das ist der Zustand, wie jeder Mensch beginnt. Alle Menschen waren, und wenn sie nicht gerettet sind, tot in Sünden und Übertretungen. Wir kennen ja diese drei Kreise. Ich möchte die heute auch benutzen, um nochmal zu zeigen, wie der Herr wirkt und wiederherstellt. Und hier sehen wir, der Mensch ist sündig geworden in seinem Fleisch. Er hat ein sündiges Fleisch. Sein Leib, der eigentlich wunderbar geschaffen wurde, wurde zum sündigen Fleisch. Und seine Seele hat sich zum Selbst entwickelt. Es hat ein Eigenleben entwickelt, getrennt von Gott. Ja. Gleich nach dem Fall hat Gott gesagt, ja, heißt es, der Mensch wurde wie einer von uns. Er erkennt selber, was gut und böse ist. Und der Punkt war, er war nicht mehr so abhängig von Gott. Er hat jetzt einfach für sich entschieden, was ist gut und was ist böse. Er hat nicht mehr auf das Urteil Gottes getraut. Und der Geist, wie wir hier auch gelesen haben, war tot. Hat der Herr gesagt, an dem Tag, wo du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Und gestorben ist der Geist. Ja. Und so sagt auch deshalb Paulus im Epheserbrief, wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Und wenn man das anschaut, diesen Zustand aller Menschen, da braucht's gute Nachrichten. Denn das Ende von diesem Zustand ist ein ewiger Tod. Wenn sich an diesem Zustand nichts ändert, dann bedeutet, ist das Urteil für alle Menschen ein ewiger Tod. Eine ewige Verdammnis. Feuersee heißt in Offenbarung. Kein schöner Ort. Herr Jesus, brauchst du da nicht eine gute Nachricht für alle Menschen? Wollen wir ihnen nicht etwas sagen, dass es einen anderen Weg gibt, heraus aus diesem Zustand? Ich glaube, es ist eine Verantwortung, die wir haben für die Menschen. Und lobe den Herrn, aus diesem Zustand des Todes gibt es eine neue Geburt. Das kennen wir, deshalb zeichne ich es nur an. Ja. Wir können zu Kinder Gottes werden. Lobe den Herrn. Und das geschieht durch eine Wiedergeburt. Ja, wir empfangen in der Wiedergeburt das Leben Gottes, das ewige Leben Gottes. Und was passiert dann mit uns? Oh, ich sehe, die Tafel ist doch klein. Müsste kleiner malen. Aber schauen wir mal. Ich denke es. Ja, die Wiedergeburt geschieht in unserem Geist. Dazu, hier kommt das ewige Leben Gottes hinein. Genau, das hier, wer den Vers dazu haben möchte, Johannes 3:3-6. Ja, was von Neuem geboren wird, das ist Geist. Ja? Wir müssen von Neuem geboren werden. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt, die Wiedergeburt findet in unserem Geist statt. Dieser Zustand des Todes wird beendet. Wir werden lebendig. Wir werden für Gott lebendig. Wir können uns mit Recht seine Kinder nennen. Aber was uns auch bewusst sein soll, ist, dass hier sich im Rest unseres Seins noch nicht viel verändert hat. Wir haben immer noch das Fleisch und wir haben immer noch das Selbst. Das heißt, das kann noch nicht alles sein. Wenn das alles wäre, dann wäre Gottes Errettungswerk nicht vollständig. Mit so einem Menschen kann der Herr sich auch nicht in alle Ewigkeit eins machen. Diese Wiederherstellung muss weitergehen. Ja? Und das ist, was die Schrift die Errettung der Seele bezeichnet. Genau. Ja, ich muss den Pfeil ein bisschen anders malen. Es geht nicht so steil, die Errettung der Seele. Es ist nicht so schnell. Dauert ein bisschen Zeit. Unser ganzes Leben geht das. Erster Petrus 1, Vers 9 bezeichnet das als das Ziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seele. Ja. Also, damit der Herr uns für seinen Plan benutzen kann, brauchen wir diese Errettung. Und auch Paulus spricht im Philipperbrief, benutzt öfters das Wort Errettung. Aber wenn immer er dieses Wort Errettung benutzt, er spricht von der Errettung der Seele. Er redet zu den Philippern, zu Gläubigen. Manchmal spreche ich von Gläubigen über, ja, dass ich Errettung brauche und sie verstehen mich nicht. Sie fragen mich, was, du bist doch gerettet. Warum musst du gerettet? Was sagst du, du musst gerettet werden? Aber selbst Paulus spricht in Philipper 1,19 davon, ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird. Und er hat nicht die Errettung aus dem Gefängnis gemeint oder davon irgendwie dem Tod zu enteilen. Er hat gesagt, zu sterben ist für mich Gewinn. Seine Errettung war, dass er in nichts zu Schanden wird, sondern dass mit allem Freimut, wie immer so auch jetzt, Christus groß gemacht wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Er wollte, dass seine Seele auf keinen Fall zurückweicht. Dass er in dieser Errettung weitergeht, dass seine Seele, dass sein Selbst, dass sich dieser Errettung gerne entzieht, dass er das in den Tod geben kann und in der Auferstehung Christus leben kann. Dass er nicht mehr sich selbst ist, sondern Christus. Das versteht er unter Errettung. Ja. Das ist auch Errettung, aber das ist eine Errettung für uns. Und so, strecke ich mich. Ich glaube. Oh, wird klein. Also, hier ist der Geist und hier ist eine neue Seele, die aber es gibt immer noch das Fleisch. Ja, das ist, solange wir hier in diesem Leib sind, ist das Fleisch immer noch da. Und der Geist, von ihm aus geschieht diese Erneuerung. Herr Jesus. Und wenn wir darin mitwirken, dann gibt es hier im kommenden Zeitalter eine Belohnung. In Philipperbrief nennt es Paulus auch den Siegespreis oder den Kampfpreis der hohen Berufung Gottes. Ja. Es ist ein Kampfpreis, weil dieser Weg ist auch ein Kampf. Wie schon gesagt, der Feind ist leider auch da und versucht uns, unsere Belohnung wegzunehmen. Versucht uns von diesem Weg, uns abzuhalten. Deshalb müssen wir auch darauf eingestellt sein, dass es auch mit Kampf verbunden ist. Und in einem Kampf braucht man eine klare Entscheidung. Ja. Da dürfen wir nicht irgendwie so halbherzig. Wer halbherzig kämpft, hat verloren. Ja. Das sehen wir an jeder Weltmeisterschaft, wenn für die Fußballfreunde, ja, wie nachdem das deutsche Team 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, 4 Jahre später war irgendwie doch dieser unbedingte Wille zu gewinnen irgendwie nicht so da und sie sind sofort rausgeflogen. Ja, ich gucke das nicht viel, aber wenn man das mal sieht, dann merkt man, Mensch, die wollen unbedingt. Die kämpfen mit zum letzten Tropfen. Für so einen Preis. Und dann 4 Jahre später zählt's wieder nichts mehr. Und wir haben einen ganz anderen Preis. Wir müssen unseren Kampfpreis sehen. Also wenn wir das sehen, dann investieren wir alles dafür. Dann kämpfen wir. Ja? Lassen uns nicht abbringen. Und wir bekommen eine wunderbare Belohnung. Eine Belohnung, das ist ein Hochzeitsfest. Und es ist auch eine Herrschaft. Ja? Das alles ist hier in diesem 1000-jährigen Reich. Amen. So. Ja, und wenn es eine Belohnung gibt, gibt es auch eine Bestrafung. Ja, Herr Jesus, wenn wir dazu lesen, zweiter Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden, oder Vers 9 und 10 vielleicht, zweiter Korinther 5, 9 und 10, deshalb eifern wir auch darum, wir seien daheim oder nicht, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder den Lohn empfängt für das, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder böse. Ja. Das ist nur ein Beispiel, aber das Wort zeigt, und Paulus spricht hier wieder zu den Gläubigen, er spricht von sich, er spricht zu den Geschwistern dort, auch wir werden von Jesus Christus an seinem Tag gerichtet werden. Und der Herr spricht selber einige Gleichnisse davon, zum Beispiel von den Knechten. Und die Bestrafung, der Herr bezeichnet sie als die äußere Finsternis. Es ist nicht zu verwechseln mit dem ewigen Tod. Das verwechseln viele Gläubige. Aber der Herr macht schon klar, schon gleich nach dem Fall des Menschen, wenn wir einmal dieses Leben haben, wir werden es nicht verlieren. als der Mensch von dem Baum der Erkenntnis gegessen hat und die Sünde schon in ihm war, musste der Herr den Baum des Lebens versperren. Er hat gesagt, sonst wird dieser Mensch ewig leben. Er hat gesagt, wenn dieser Mensch jetzt noch davon isst, er wird ewig leben. Das heißt, wenn wir dieses Leben mal haben, es geht nicht mehr weg. Der Herr kann es nicht einfach wegnehmen. Es ist sein eigen ewiges Leben. Lob den Herrn. Das ist auch eine gute Nachricht. Sind wir Kinder Gottes, wir bleiben es auch. Aber auch Kinder brauchen Behandlung, brauchen Erziehung. Und wenn es alles nichts hilft, dann gibt es auch eine Bestrafung. Machen wir auch mit unseren Kindern so, weil es sein muss. Weil wir nicht wollen, dass sie irgendwie sind. Unser Gott erzieht uns. Und dazu noch ein Vers. In Titus 2, 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, allen Menschen Rettung zu bringen. Und er zieht uns, damit wir die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen, gerecht und göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Das heißt, die Gnade hat uns gerettet und sie erzieht auch. Ja. Auch dieser Prozess hier, es geschieht alles in Gnade. Heute, das schreibe ich jetzt hierhin, ist die Zeit der Gnade. Oh, das war falsch. Und diese ganze Behandlung, die Errettung, auch die Errettung der Seele, tut der Herr heute durch sein Werk der Gnade. Ja, so, manchmal denken wir vielleicht, das ist jetzt vielleicht ein anderer Prozess, weil wir auch zum Beispiel Verse haben, ja, in Philipper, ja, Kapitel 2, dass wir mit Furcht und Zittern unsere eigene Errettung bewirken sollen. Vielleicht denken wir, jetzt kommt es auf unsere Werke an. Aber nein, es ist immer noch durch die Gnade. Es ist nicht unser Werk, es ist sein Werk in uns. Es ist immer noch ein Werk des Herrn. Wir sollen zwar mitwirken, aber der es eigentlich tut, ist der Herr. Und deshalb, ja, sogar ist es im Prinzip, geht so weiter, wie es begonnen hat. Auch um ein Kind Gottes zu werden, müssen wir mitwirken und uns dem Geist öffnen. Sonst wäre es ja automatisch. Ein Mensch muss sich dem Wirken des Herrn öffnen, im Glauben es annehmen und sagen, Herr, wirke das in mir. Und es ist so ein Schritt, wie so ins, ja, sich entfallen lassen. Du musst wirklich mal einen Schritt im Glauben eben machen, ohne zu wissen, wie es jetzt wird, weil du das danach noch nicht kennst. Und so ist es auch mit der Errettung der Seele. Es ist für uns erstmal so etwas Neues, was Unbekanntes. Dafür müssen wir einfach dem Herrn uns anvertrauen. Herr, errette meine Seele. Ich kann sagen, Herr, tu dieses Werk. Ich will es erfahren. Und ich muss sagen, es ist immer wieder so ein Schritt. Was wir gewonnen haben vom Herrn, wo er unsere Seele gewirkt hat, da kennen wir den Herrn schon. Da fühlen wir uns sicher, das ist uns vertraut. Aber der Herr will weitergehen. Paulus ist auf diesem Weg, ohne zu ruhen. Er sagt, ich jage nach. Und ich glaube nicht, dass ich schon ganz ergriffen habe. Ich will mehr ergreifen. Ich will hier weitergehen. Ja? Und in diesem Weitergehen gibt es oft Dinge neu zu erkennen, wo wir den Herrn neu kennenlernen müssen. Auch irgendwo wagemutig sein müssen, im Glauben zu sagen, Herr, ich will dich hier kennen. Ja? Jeder Mangel, den wir an uns empfinden, alles, wo wir merken, wenn wir mal prüfen, wo der Herr eigentlich noch nicht reingekommen ist, sind alles Bereiche, wo wir ihn kennenlernen können. Das ist nicht, damit wir entmutigt sind und denken, so weit habe ich es jetzt geschafft, so weit bin ich mit dem Herrn gekommen, sondern das alles sind Dinge, wo wir erkennen können, da kann ich noch mehr den Herrn gewinnen. da kann meine Seele noch mehr von Christus erfüllt werden. Ja, ich bin wohl noch nicht am Ziel. Und diese Haltung hat auch wirklich Paulus in Philipper 3, sagt er, ja, nicht, dass ich, ab Vers 12, ja, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage aber nach, ob ich auch ganz ergreife, wozu ich auch von Christus Jesus ganz ergriffen worden bin. Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ganz ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse ständig, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und so jage ich dem Ziel entgegen für den Kampfpreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dann sagt er, alle nun, die erwachsen sind, lass uns diesen Sinn haben. Lob den Herrn. Er spricht die an, die erwachsen sind. Es gibt auch eine Stelle im Korintherbrief, da spricht er die Korinther an als solche, die noch kleine Kinder sind in Christus. Ihr habt noch nicht viel von Christus gelernt. Ihr lebt noch sehr nach Menschenweise, sehr natürlich in eurem Selbst. Zu denen konnte er nicht sagen, ihr seid erwachsen. Aber lobt den Herrn, in Philippi gab es wohl manche, die schon erwachsen waren, die schon gelernt haben, dem Geist Raum zu geben, die schon gelernt haben, ihr Selbst in den Tod zu geben, die schon Christus durch Christus auch leben. Wie er auch. Aber er sagt zu ihnen, habt auch diesen Sinn. Und vergesst ständig, was da hinten ist und streckt euch aus nach dem, was vorne ist. Und lobt den Herrn, ich glaube auch heute in der Gemeinde hat der Herr unter vielen von uns schon etwas gewonnen. Wir sind nicht alle kleine Kinder in Christus. Lobt den Herrn, es gibt viele, die schon gelernt haben, durch den Geist zu wandeln, die in diesem Prozess der Errettung der Seele sind. Aber zu uns sagt dieses Wort, habt auch diesen Sinn und jagt täglich weiter nach. Jagt Christus nach. Denkt nicht, dass, so wie ich, dass ich schon vollkommen bin, dass ich schon ergriffen habe, sondern jagt nach. Und ermutigt zu vergessen, was da hinten ist. Sei es das Gute, was wir schon erlebt haben, wo wir manchmal vielleicht ein bisschen uns wieder zurücksehnen. Oder sei es auch die vielen negativen Erlebnisse, die man auch schon erlebt hat, so manche Enttäuschung. Das können wir alles vergessen. Spielt keine Rolle. Jage jetzt nach. Das Ziel ist vorne. Danach, der Herr gibt uns Gelegenheit, ihn weiter zu gewinnen. Das alles muss uns nicht hindern. Egal, was wir schon erlebt haben in allen Jahren. Sondern wirklich uns danach auszustrecken. Und das, habe ich den Eindruck, will auch Paulus in diesem Brief den Philippern ins Herz schreiben. Und er zeigt es auch an seinem Vorbild. Lobe den Herrn. Und dann vielleicht noch ein Punkt dazu. Lass uns noch Römer Brief lesen. Kapitel 8. Ab Vers 10 bis Vers 13. Könnt ihr es schon mal lesen? Demnach, Brüder, sind wir also nicht Schuldner dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Herr Jesus, ja, diese Verse zeigen in welcher Entscheidung wir immer wieder stehen. Ja? Paulus sagt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Dann ist das Ende Tod. Nicht der ewige Tod, aber auch diese Bestrafung ist ein Ausdruck des Todes. Aber wenn wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, werden wir leben. Die Frage ist, was in uns herrscht, auf was wir uns ausrichten. Geben wir dem Geist Raum oder dem Fleisch? Und je nachdem bewege ich mich auf dem Weg oder auf dem Weg. Und dafür müssen wir uns täglich entscheiden. Aber lobt den Herrn, keiner von uns ist ein Schuldner dem Fleisch, nach dem Fleisch zu leben. Egal wie stark es manchmal zu sein scheint. Wenn wir denken, das kann ich nicht überwinden. Das Wort sagt, ich bin kein Schuldner dem Fleisch. Ich muss nicht nach dem Fleisch leben. Ich kann dem Geist mich öffnen und sagen, Herr, tu dein Werk. Das Problem ist meistens, dass ich es versuche zu überwinden. Das Problem, wenn ich denke, dass ich kann das Fleisch nicht überwinden, liegt daran, dass ich versuche, es selber zu überwinden. Und dann klappt's nicht. Dann bin ich in Römer 7. Ja? Aber wenn ich mich zum Geist wende und den Geist einfach mich öffne und sage, wirke du im Glauben. Das ist eine Sache des Glaubens. Das ist wieder der Glaube. Herr, dann wird dieser Geist sogar meinen sterblichen Leib lebendig machen. Ja, ich werde merken, dass der Leib, der so müde ist und viel zu träge, den Willen des Herrn zu tun, selbst der Herr sagt, das Fleisch ist schwach, selbst dieses Fleisch wird lebendig, um dem Herrn zu dienen. Ja, der Geist ist dazu fähig. Das hab ich oft erlebt, das haben wir alle schon erlebt. Und deshalb müssen wir in nichts kapitulieren vor dem Fleisch. Lass uns das nicht tun. Sondern vielmehr sagen, Herr, dein Geist ist fähig. Ich will erfahren, wie dein Geist auch hier mich erneuert, mich befreit, mich wiederherstellt für deinen Vorsatz. Amen. Und dann, jetzt muss ich das mal kurz wegmachen, um das noch zu vervollständigen. Ja, am Ende gibt es in der Ewigkeit ein neues Jerusalem. Und wenn wir in Offenbarung lesen, was ist dieses neue Jerusalem, das klingt ein bisschen abstrakt. Hat den Ausdruck, hier ist Gott und mit dem Menschen eins. In dieser Stadt, das ist so verwoben, ja, sie hat die Herrlichkeit Gottes. Sie strahlt Gott aus, alles was sie ist. Der Herr hat uns eins mit sich gemacht. Ja. Und es ist auch klar, dass wenn wir heute nicht in unsere Seele den Herrn hineinlassen und nicht schon üben, heute in dieser Einheit mit ihm zu sein, dass wir nicht einfach so irgendwie da hineinspringen können. Das geht nicht. Der Herr kann nicht sein neues Jerusalem mit Menschen bauen, die in ihrem Selbst leben, die nicht durch ihn gelernt haben zu leben. Das heißt, er braucht diese Zeit noch, um dann auch die Kinder Gottes, die heute nicht treu waren, doch auch noch zu seinem Ziel zu bringen. Das heißt, hier bringt er uns schon alle hin. Aber mir gefällt auch, dass Paulus so eine Gewissheit hat über die Philipper, dass sie es nicht erst in diesem Zeitalter schaffen, sondern er sagt, bis zum Tag Christi Jesu. Er ist fähig, es hier zu vollenden, dass ihr nicht irgendwie noch eine Strafe durchleiden müsst. Ja? Weil das will auch der Herr nicht. Der Herr will uns alle dort haben. Er will auch alle Menschen dort haben. Diese Dinge sind nicht sein Ziel. Die sind nur notwendig, wenn es gar nicht anders geht. Und das Evangelium ist, und deshalb sollen wir auch Gemeinschaft haben am Evangelium, uns gegenseitig zu helfen, dahin zu kommen. Unsere Konferenz ist eine Gemeinschaft am Evangelium. Eine gegenseitige Unterstützung zu sagen, wir können das Ziel erreichen. Niemand soll von dieser Zeit gehen und denken, ach, ich glaube, bei mir wird es halt dieser Weg. Dann haben wir es nicht begriffen, was der Herr uns als gute Nachricht gegeben hat. Er verkündet uns allen, dieser Weg ist für euch. Und Paulus ist sehr stark in Vers 6. Er sagt sogar, und ich bin davon überzeugt. Ich bin überzeugt. Halleluja. Seid ihr auch überzeugt? Ja, Amen. Wir sind überzeugt, dass der in uns ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Und dann sagt er etwas Bemerkenswertes, wie es ja recht ist, dass ich dies von euch allen denke, weil ich euch im Herzen habe. Ist doch beeindruckend. Ja, es ist leicht, so etwas zu sagen, ja, der Herr segne dich und wird alles gut. Und dann vergesse ich dich oder ist einfach mal nur so gesagt. Schönes Wort, klingt gut, kann man mal jemanden schreiben. Aber Paulus sagt, er weiß, es ist eine starke Aussage. Und er begründet sie, er sagt, es ist recht, dass ich dies von euch allen denke, weil ich euch im Herzen habe. Und er beginnt ja auch damit, dass er alle Zeit hier für sie bittet. Er steht für sie ein. Und mir ist bewusst geworden, dieser Dienst des Gebetes ist ein sehr wichtiger Dienst. Damals sogar Paulus hatte gar nicht viele andere Möglichkeiten. Er war äußerlich gebunden, er konnte gar nicht sie besuchen, er konnte nicht viel mit ihnen reden. Er hatte kein Telefon, er hatte kein E-Mail, er hatte selbst Briefe schreiben. Wie viele Briefe konnte er schreiben? Er konnte nur sehr wenig selber wirken. Aber sein Dienst war ein Dienst im Gebet. Für alle Gemeinden. Wir sehen das auch in den anderen Briefen. Er hat wirklich seine Zeit, die er hatte, viel im Gebet verbracht. Und dieses Gebet ist wirksam. Ich kann das bezeugen. Ich bin auch in diesem Jahr sehr ermutigt worden, auch wieder in der letzten Zeit, wie viel der Herr Gebete beantwortet. Amen. Gebet der Gemeinde, persönliches Gebet, der Herr hört unser Gebet. Wir sollen nicht denken, das Gebet sei einfach nur eine notwendige religiöse Übung, damit wir uns das gemacht haben. Jedes Gebet, wenn es ernstlich ist, dringt zum Herrn. Er hört. Wir hatten erst die Geschichte von Samuel. Das Volk war noch in einem ziemlich schlimmen Zustand, aber sie haben Buße getan. Sie waren bereit, sich zum Herrn zu wenden. Und sie waren im Kampf gegen die Philister militärisch völlig unterlegen. Sie hatten Angst. Sie haben zu Samuel gesagt, hör nicht auf, für uns zu bitten. Und Samuel schrie zum Herrn. Er hat nicht nur gebetet, er hat geschrien zum Herrn. Und das heißt, und der Herr hörte Samuel. Und der Herr schlug die Philister. Der Herr hat es so donnern lassen, dass die Philister wirklich Angst bekommen haben. Und sie sind einfach, sie haben wirklich, das Herz war in der Hose und sie sind nach Hause gerannt. Ja. Der Herr hat den Sieg gegeben. Kein Feind ist für ihn ein Problem. Der Feind ist nie das Problem. Der Feind ist nur für uns gegeben, dass wir uns mehr wenden. Die Philister waren nur für das Volk, damit sie umkehren. Der Feind ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, wie steht unser Herz? Ist unser Herz bereit, mit dem Herrn zu gehen? Dann wird der Herr die Gemeinde vollenden. Und dazu gehört auch, dass wir füreinander einstehen. Das ist auch der Dienst, den der Herr tut. Lass es uns noch aufschlagen in Hebräer 7, 25. Das können wir zusammen lesen im Glauben. Ja, daher kann er auch aufs Völligste erretten, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Halleluja. Er lebt immer da, um für sie einzustehen. Das ist der priesterliche Dienst. Wisst ihr, der Priester, der hatte eine Brusttasche mit 12 Steinen. Auf jedem Stein war ein Stamm des Volkes Israel eingraviert. Alle die Kostbarkeit des Volkes war in seinem Herzen. Auf seiner Schulter waren auch die 12 Stämme, auch nochmal. Er sollte sie am Herzen tragen mit Liebe. Er sollte auch die Last tragen. Ja? Und der Herr ist der wahre hohe Priester. Er steht für das ganze Volk ein. Er steht für uns ein. Er steht für alle Gläubigen ein. Er möchte seine Gemeinde vollenden. Und er kann aufs Völligste erretten. Durch dieses Einstehen. Und er sucht Menschen, die mit ihm eins sind, die mit ihm einstehen. Jedes Gebet ist kostbar. Wir machen uns eins mit dem hohen priesterlichen Dienst unseres Herrn. Lobe den Herrn für unsere Vollendung. Amen.